Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrich Binner, ich bin Gastgeber und Moderator von Ich rede mit und ich freue mich, meinen heutigen Gesprächspartner zu begrüßen. Hallo Herr Schwarz.
Hallo.
Rainer Schwarz ist der Direktor des Jugendamtes in Tempelhof-Schöneberg. Wir sitzen hier in seinem Büro im Dienstgebäude in der Strelitzstraße. Herr Schwarz, können Sie unseren Zuhörerinnen etwas über das Dienstgebäude erzählen?
Das Dienstgebäude ist ein bisschen versteckt. Die Strelitzstraße liegt in der Nähe vom Ulsteinhaus. Das, glaube ich, kennen mehr Leute. Ist ein ehemaliges Pflegeheim. Das merkt man dem Haus auch so ein bisschen an. Wir haben viele Waschbecken noch in den Zimmern drin. Das entspringt so ein bisschen dem ehemaligen Status eines Pflegeheims. Und weil die Räumlichkeiten, die Standards für die Pflege nicht mehr erfüllt haben, ist es ein Verwaltungsgebäude vor vielen, vielen Jahren umgewandelt worden. Das Jugendamt ist schon sehr lange hier drin. Es saß auch schon mal das Umwelt- und Naturschutzamt mit hier drin. Wir haben mit unterschiedlichen Arbeitsbereichen in diesem Dienstgebäude gesessen. Jetzt sitzen hier circa 100, 120 Mitarbeiterinnen.
Und was sehen wir, wenn wir hier aus dem Fenster gucken? Was ist das hier für eine Gegend von Tempelhof? Manche unserer Zuhörerinnen kennen ja den Bezirk gar nicht.
Ja, das ist so typisch Mariendorf an der Nordseite Mariendorfs, also an der Grenze zu Tempelhof. Viergeschossige, manchmal auch noch fünfgeschossige Bebauung, also eher so, wo die Großstadt in eine mittelgroße Stadt übergeht. Sehr enge Bebauung, direkt vor dem Fenster habe ich aber eine sehr schöne Birke, weil es sozusagen vor diesem Pflegeheim eine richtige Vorfahrt gegeben hat. Das sieht auch so ein bisschen aus, wenn man reinfährt, haben wir ein kleines Art Rondell, wo man vorfahren kann mit einer Überdachung. Sieht so ein bisschen aus wie ein Hotel. Das war aber praktisch die Vorfahrt für die Krankentransporte, als es noch Pflegeheim war. Deutlich ist es eine Ecke, die viel grüner ist als die Umgebung ringsherum.
Und gibt es hier in der Gegend sozusagen einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo Sie sagen, das könnte man sich ruhig mal angucken, wenn man am Wochenende durch Tempelhof kreuzt?
Also man könnte durchaus, glaube ich, den Tempelhofer Hafen sehen. Das ist in der Nähe mit dem Ulsteinhaus und auch mit den anliegenden Parks. Gerade interessant ist sicherlich auch das Gelände des Wenckebach-Krankenhaus. Ich weiß gar nicht, wie man da jetzt raufkommt, aber das ist ein Krankenhaus in Auflösung. Ist vielleicht auch ganz interessant, da mal rumzustöbern.
Herr Schwarz, aus Berlin oder zugezogen?
Zugezogen.
Innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings?
Innerhalb.
Kaffee oder Tee?
Beides, sowohl als auch den Tee bis mittags, da schaffe ich ungefähr so 1,5 Liter mit Tee und dann ab mittags trinke ich Kaffee.
Auto oder ÖPNV?
Weder noch, ich benutze im Wesentlichen Fahrrad und Motorrad.
Berge oder Meer?
Berge im Winter und Meer im Sommer, nur manchmal umgekehrt.
Wirtschaft oder Wissenschaft?
Eher Wissenschaft.
Notizbuch oder Smartphone?
Smartphone.
Theorie oder Praxis?
Nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Das ist ein Leitspruch, den ich habe und insofern gibt es da auch ein sowohl als auch.
Angestellt oder verbeamtet?
Angestellt.
Ja, Herr Schwarz, jetzt haben Sie eben gesagt, Sie sind zugezogen. Wo kommen Sie denn her? Wie ging es denn los mit Ihnen?
Geboren bin ich in Greifswald. Habe auch bis zu meinem 16. Lebensjahr gelebt. Habe dann mit dem heiligen Schwur nie wieder Greifswald, wie man das so macht, im Endstadium der Pubertät Greifswald verlassen, um tatsächlich nie wieder zu kommen. Ich bin dann nach einem Studium Lehrer Mathematik und Physik und der Zeit, als ich auch als Lehrer gearbeitet habe und dann nochmal ein zweites Studium gemacht hat in der pädagogischen Psychologie, tatsächlich wieder in Greifswald gelandet. Das war meine erste Zeit in der öffentlichen Verwaltung. Habe ich 5 Jahre direkt der Wende, also zwischen 1990 und 1995, dort schon mal als stellvertretender Jugendamtsleiter und dann als kommissarischer Jugendamtsleiter gearbeitet und ein Jugendamt tatsächlich aufgebaut. War eine hochspannende Zeit damals. Zum einen habe ich mir natürlich von Verwaltungslehrgang 1 und 2 und Verwaltungsakademie alles, was es gerade gab, übergeholfen, habe einen Diplomstudiengang beim Deutschen Verein belegt, der sich nannte Führungskraft für Ämter und Verbände und habe sozusagen ein Amt aufgebaut, das es vorher nicht gegeben hat, zumindest nicht in den ostdeutschen Kommunen. Und das war eine sehr, sehr aufregende, spannende Zeit. Keiner wusste so genau, was ist jetzt da die klassische Aufgabe eines Jugendamtes. Es ist ein neues Gesetz, auch für die Altbundesrepublik zum gleichen Zeitpunkt ja in Kraft gesetzt worden, in den neuen Bundesländern sogar aufgrund des Einigungstermins ein paar Monate vorher. Also es galt dann ab 01.01.1990 bundesweit, aber eben ab dem Datum der Wiedervereinigung auch schon in den neuen Bundesländern, so dass das Gefühl da war, wirklich gemeinsam Dinge gestalten, diskutieren noch zu können, aufbauen zu können, war eine heiße Zeit. Und nach 5 Jahren änderten sich die politischen Verhältnisse. Es gab deutlichen Ärger zwischen mir und dem dann dort regierenden Stadtoberen, die dann dazu geführt haben, dass ich nach Hamburg gewechselt bin, habe im Institut für soziale Praxis des Rauen Hauses 5 Jahre lang gelernt, wie man Projekte begleitet, wie man soziale Dienstleistungseinrichtungen berät und bei der Bewältigung ihrer Probleme unterstützt, habe mich sehr intensiv beschäftigt mit gewaltbereiten Jugendkulturen und der Frage, das war da 90er Jahre, gerade ein sehr aktuelles Thema, wie es gelingen kann, sich gegeneinander definierende Jugendkulturen miteinander ins Gespräch zu bringen. Diese Tätigkeit hat mich dann im Jahr 2000 nach Berlin geführt, schlicht durch eine Abwerbung der Stiftung SBI, wieder für ein Bundesmodellprojekt, diesmal für ein Projekt, das mit der sozialen Stadt zu tun hatte. Das nannte sich Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten und war die Antwort des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Senioren und, wie mal ein berühmter Kanzler gesagt hat, anderes soziales Gedöns auf die Initiative der sozialen Stadt, dass doch bitte alle Fachressorts ebenso sich darum bemühen sollten, in diesen sogenannten sozialen Brennpunkten oder auch Entwicklungsgebieten die Ressourcen zusammenzulegen und gemeinsame Strategien zu entwickeln. Das haben wir auch wieder 6 Jahre gemacht. Bundesmodellprojekt, der Name sagt es schon. Länger darf der Bund nicht finanzieren, das lief dann aus. Und in dieser Zeit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt mit der Frage, wie denn die Gesundheitsentwicklung von jungen Menschen in solchen Brennpunkten ausgeht, welche Ideen es aus der Gesundheitsprävention gibt, sich mit dem Problem von jungen Menschen in sozialen Brennpunkten zu beschäftigen. Habe mir da auch einen kleinen Namen gemacht, gemeinsam mit einem Kollegen, der als Arzt im gleichen Team gearbeitet hat. Das hat dazu geführt, dass ich im Anschluss in die unabhängige Patientenberatung Deutschlands gewechselt bin, habe dort in der stellvertretenden Geschäftsführung gearbeitet und das Beratungskonzept für Juristen, Sozialpädagogen und Ärzte, die gemeinsam ein gleiches Beratungskonzept entwickelt haben, also wirklich ein gemeinsames Beratungskonzept entwickelt haben, gearbeitet. Auch eine hochspannende Zeit, weil es sind 3 Professionen, die das, was sie in der Beratung machen, völlig unterschiedlich definieren. Und für die ein gemeinsames Beratungskonzept zu entwickeln, so dass der Qualitätsanspruch, egal wer bei uns anruft und wen er erreicht, er bekommt sozusagen die gleiche Beratung, auch in gleiche Qualität an Informationen geboten, war schon eine herausfordernde Zeit. Danach bin ich gewechselt zur AWO und habe für den AWO-Bundesverband eine Beratungsgesellschaft geleitet als Geschäftsführer, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeiten musste. Sprich, ich war zum ersten Mal im Leben auch voll dafür verantwortlich, dass alle Mitarbeitenden am Ende des Monats Gehalt bekommen. Und es gab keine öffentliche Unterstützung, sondern es musste nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten passieren. Und wir haben uns sehr konzentriert auf die Frage der Qualitätsentwicklung. Also ich habe Qualitätsmanagementsysteme entwickelt, insbesondere mit Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Das wiederum hat dazu geführt, dass ich festgestellt habe, selbst dann als TÜV-zertifizierter Auditor, dass das nicht das ist, was ich bis zum Lebensende machen will. Und habe mich an die aufregende Zeit im Jugendamt erinnert und mich dann innerhalb Berlins um die Leitung des Jugendamtes in Tempelhof-Schöneberg beworben. Und so bin ich dann nochmal in die öffentliche Verwaltung gerutscht, sozusagen.
Das ist ein ziemlich beeindruckender Berufsweg. Also ich bin ja auch von Hause aus Sozialarbeiter und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können das gerade nicht sehen. Aber meine Augen leuchten ganz schön doll. Ich bin ziemlich beeindruckt. Da haben Sie ja ganz schön viel Arbeit schon in Ihrem Leben hinter sich gebracht. Nun ist ja Arbeit nur das halbe Leben. Was machen Sie als Ausgleich? Was ist der Mensch Rainer Schwarz? Was haben Sie in Ihrer Freizeit, was Sie von diesen ja auch oft bestimmt belastenden Themen etwas ablenken kann?
Also was ist der Mensch Rainer Schwarz? Da würde ich jetzt zu lange drüber reden können. Aber ich bin schon ein ziemlicher Familienmensch. Ich habe Kinder, ich habe Enkel. Wir pflegen diese familiären Zusammenhänge sehr intensiv mit meinem Lebenspartner zusammen, so dass wir sozusagen schon viel Zeit daran binden. Dann gibt es klassische Hobbys. Klar, ich gehe viel segeln. Das hat was damit zu tun, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe mit 8 begonnen, Wassersport zu machen, mit 12 das erste Mal gesegelt, habe ältere Brüder, die mich so zum Segeln mitgenommen haben. Und das ist so ein bisschen viral, wenn man so erlebte, wie schnell man alle Probleme und alles andere um sich herum los wird, wenn man auf ein Segelboot steigt und eine halbe Stunde unterwegs ist. Das ist für mich ein sehr, sehr starker Ausgleich, auch wenn es mit sich bringt, dass ich, wenn ich es am Wochenende haben will, halt immer 210, 220, 250 Kilometer fahren muss. Ich laufe gerne, mache insgesamt ganz gerne Sport. Das ist im Wesentlichen, sind das die drei wichtigsten Faktoren meines Ausgleichs.
Und Berlin, ist das jetzt so Ihr angekommener Ort? Oder wenn man jetzt nochmal nach vorne denkt, geht es vielleicht doch nochmal nach Greifswald zurück?
Es geht an die Küste zurück irgendwann. Da bin ich mir relativ sicher. Also das ist keine Entscheidung gegen Berlin, sondern ist eher eine Entscheidung dafür, wenn die Zeit mehr dafür ist und viel ausfüllender sein kann oder ausgefüllt werden muss mit Nichtarbeit, dann wird es nicht der Besuch von Tausenden von Museen und vielen guten Konzerten sein, wozu die Chance in Berlin immer da ist, sondern dann wird es eher der ruhige Blick in den Sonnenuntergang und irgendeine ländliche Gegend, möglichst in einem Mehrgenerationenprojekt sein.
Das klingt ziemlich, ziemlich fantastisch. Ja, Herr Schwarz, Sie haben es ja schon gesagt, Sie haben sich dann in Berlin auf die Leitung des Jugendamts in Tempelhof-Schöneberg beworben. Wann war das?
Das war 2017, also ist jetzt gut knapp 8 Jahre her und hat wie damals fast wohl üblich mehr als ein Jahr in Anspruch genommen. Nach einer erfolgten Überlegung, das könnte man machen, dafür könnte man sich bewerben über das Bewerbungsverfahren bis zum Zeitpunkt der Einstellung.
Jetzt muss ich nochmal rechnen. 2017 sind bei mir aber nur 5 Jahre.
Wir haben 2022. Mhm. Stimmt. Es war auch 2015.
Ja, das ist völlig okay. Ich mag es auch, wenn man mal nachfragen muss. Wie war Ihr Eindruck, als Sie hier angefangen haben? Können Sie sich noch erinnern, wie waren so die ersten Tage? Was haben Sie gedacht, als Sie hier ankamen?
Naja. Also ich hatte ja für die Bewerbung gab es ein Assessment Center, war sehr professionell organisiert, auch die BewerterInnen haben es wirklich durchgehalten, mich den ganzen Tag völlig unbeeindruckt anzugucken. Das war schon, obwohl ich versucht habe, ab und zu mal eine humorvolle Sentenz einzubauen, ein sehr eigenartiger Eindruck. Dann bin ich aber sehr herzlich begrüßt worden, schon bei der Vorstellung im Jugendhilfeausschuss, also nach der Vorstellung im Jugendhilfeausschuss und der Bestätigung durch den Jugendhilfeausschuss sind Menschen aus dem Amt auf mich zugekommen und haben so signalisiert, du passt zu uns. Das war ein sehr angenehmes Gefühl von Willkommen sein, bevor man überhaupt bekannt ist. Und dann habe ich angefangen im Rathaus Friedenau. Das war damals sozusagen der zentrale Ort des Jugendamtes, eine ganze Region und alle zentralen Bereiche waren dort organisiert. Und ich habe Ostern angefangen, also zum 1. April. Das fiel damals gerade sozusagen auf den Beginn der Osterzeit, der Osterwoche, der Ostervorwoche und bin dann durch dieses Haus gestiefelt. Also mir war klar, wie komplex die Aufgabenstellungen im Jugendamt sind. Mir war auch klar, dass gerade das Jugendamt ein Bereich in der Verwaltung ist, in dem es viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Also dass ein Jugendamt in Düsseldorf mit Sicherheit anders aussieht als halt in Berlin oder in einem Berliner Bezirk. Was mir nicht klar war, bevor ich durch dieses Haus gestiefelt bin, und dabei war das ja nur einer der Standorte des Jugendamtes, wie groß dieses Jugendamt ist. Also ich bin durch dieses Haus gelaufen, durch dieses ehemalige Rathaus, jetzt Verwaltungsgebäude, und das war alles Jugendamt. Also bis unter das Dach von der Erdgeschoss, das Dach war bis auf eine kleine Bibliothek, die noch mit drin war, und in dem ehemaligen Beratungssaal war ein Theater untergebracht, alles andere war Jugendamt. Es hat einen Tag gedauert, bis ich dann durch war, ganz, ganz viele Menschen kennengelernt habe. Und das waren auch noch lange nicht alle, weil es war halt die Woche vor Ostern, es war sozusagen relativ dünn besetzt und war erstmal selbst überrascht von meiner Huspe sozusagen diesen Job anzugehen und das zu machen. Ich habe mich dann an meine erste Zeit in der Verwaltung erinnert. Das war ein viel kleineres Jugendamt, wenn man das an heutigen Maßstäben nimmt. Nach damaligen Maßstäben war es sogar noch viel größer, obwohl die Stadt viel kleiner war. weil nach der Wende es keine freien Träger gegeben hat. Also alle 45 Kindertagesstätten, die damals in der Stadt Greifswald existierten, gehörten plötzlich zum Jugendamt samt Personalbestand. Und da habe ich mich erinnert, dass mich das damals schon nicht beeindruckt hat. Damals eher aus einer Unbedarftheit heraus. Und dann habe ich mich nicht beeindrucken lassen und bin auch schnell sozusagen eingestiegen, bin Beauftragter des Haushalts geworden, weil mich Zahlen auch nicht beeindrucken, auch große Zahlen mich nicht beeindrucken. Das sind für mich halt tatsächlich im Wesentlichen Zahlen, die gut gehandelt werden müssen. Und insofern bin ich relativ schnell dann auch in den Job reingekommen. Ich hatte eine wunderbare junge Frau, die bei mir das Geschäftszimmer gemacht hat und die, glaube ich, den wesentlichsten Anteil der Einarbeitung übernommen hat, weil sie mir halt zu allen Themen und zu allen Fragestellungen immer die richtigen Leute vermitteln konnte und sagen könnte, da fragen Sie den und da, mit dem Problem gehen Sie dorthin oder gehen Sie dorthin. Hat wunderbar funktioniert. Die Frau war einfach nur zu gut, ist dann im Bürgermeisterbüro gelandet, ganz schnell.
Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie das Gefühl hatten, Sie sind hier angekommen im Bezirk? Oder sind Sie überhaupt angekommen hier im Bezirk?
Also in dem Job bin ich, glaube ich, nach einem halben Jahr gut angekommen gewesen. Da war auch die Entscheidung klar, das war eine gute Entscheidung, es war eine richtige Entscheidung. Natürlich gibt es immer wieder Punkte, wo man reflektiert, wie tickst du, wie tickt alles um dich herum. Das sind so Punkte, an denen man immer mal wieder Halt macht, wenn man dann auch mal gesagt bekommt, sie oder du wollen zu viel, zu schnell, das geht so nicht. Dann überlegt man, bin ich an der richtigen Stelle? Aber andere so richtig angekommen und auch das Gefühl zu haben, ich überschaue so ungefähr, was passiert, würde ich sagen, war nach einem halben Jahr. Klar kamen immer wieder neue Dinge dazu, die man noch nicht gesehen hat, aber ich hatte nach einem halben Jahr schon das Gefühl, jetzt bist du da, jetzt bist du auch nützlich für den Laden hier und überschaust so einigermaßen, was du machen sollst und in welchen Abfolgen man es sinnvollerweise, auch in welchen Prioritätensetzungen man es tut.
Das leitet sehr gut zur nächsten Frage über. Vielleicht haben Sie sich das auch schon gefragt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was macht eigentlich ein Jugendamtsdirektor? Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus? Gibt es den überhaupt?
Nee, den typischen Arbeitstag gibt es, glaube ich, nicht. Ich bin natürlich wahnsinnig viel unterwegs, weil jetzt ist es einfach durch so ein paar räumliche Veränderungen so, dass wir 7 Außenstandorte haben des Jugendamtes. Das ist zum Teil gewollt. Wir sind sehr streng in der Auffassung der Umsetzung des Fachkonzeptes von Sozialraumorientierung und in der organisationellen Umsetzung dieses Prinzips hat es zur Folge, dass wir alle sozialen Dienstleistungen möglichst wohnortnah anbieten wollen. Und auch die Koordination von freien Trägern und Ähnlichen tatsächlich wohnortnah machen. Also alles das, was man von außen dem Jugendamt zuschreibt und wo man das Jugendamt wahrnimmt, sprich Menschen, die das Wächteramt des Staates aufführen, darüber wachen, dass Kinder unter Berücksichtigung ihres Wohls aufwachsen können, dass es keine Verletzung des Kindeswohls gibt. Und wenn eine solche Verletzung wahrgenommen wird, auch zu intervenieren, ist eine Seite des Jugendamtes, die eigentlich nur einen sehr, sehr kleinen Teil ausmacht, sowohl sozusagen was die Familien, mit denen wir zu tun haben, betrifft, aber eben auch was sozusagen unseren Arbeitsalltag betrifft, aber sehr deutlich von außen wahrgenommen wird, weil klar ist, es ist die intensivste Form eines Eingriffes in eine Familienstruktur, die man sich vorstellen kann. Es ist de facto ein Eingriff in den Artikel 6 des Grundgesetzes und damit sozusagen ist das natürlich das, womit ein Jugendamt immer wieder auch auffällig wird, sage ich mal. Womit wir nicht auffällig werden, sind die vielen anderen Dienstleistungen, die wir auch in der Region anbieten, dass viel Beratung gemacht wird, viel Unterstützung angeboten wird in schwierigen Familiensituationen, wie zum Beispiel Trennung und Scheidung, eine klassische Familiensituation, in der viele Unterstützung brauchen bei der Entscheidung, wie sie den Umgang regeln, aber auch in der Zeit des Erwachsenwerdens von jungen Leuten, wo es häufig Konflikte gibt, die Eltern alleine nicht lösen können. Familien, die mit einem Elternteil auskommen können, brauchen häufig einfach logistische Erziehungs-, aber auch soziale Unterstützung. Das sind alles Fragestellungen, die von unserem sozialpädagogischen Dienst, dem regionalen sozialpädagogischen Dienst, ausgeführt werden und wo wir sagen, alles, was das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen und deren Familien betrifft, muss von einem Team, das die Zuständigkeit für einen Kiez hat oder im Verwaltungsdeutsch für einen lebensweltorientierten Raum hat, sozusagen erledigt werden, damit diese Menschen sich nicht an unterschiedliche Stellen wenden müssen, weil sie unterschiedliche Probleme haben. Also wir nehmen den Ansatz sehr ernst zu sagen, auch wenn das für die MitarbeiterInnen eine große Herausforderung ist, wir wollen alle sozialen Dienstleistungen, die für Kinder, Jugendliche und Familien angeboten werden, möglichst aus einer Hand vor Ort anbieten. Dazu kommt, dass dieser Bezirk, was ich auch sehr richtig finde, noch 9 Jugendfreizeiteinrichtungen selber betreut und wir auch noch eine regionale Struktur von Menschen haben, die das, was freie Träger oder andere Anbieter vor Ort machen im Bereich von Kinder- und Jugendfreizeitarbeit, von Familienförderung oder auch von Freizeiten, die gestaltet werden, koordinieren.
Wer sind so Ihre regelhaften Partnerinnen und Partner, sowohl innerhalb des Jugendamts, aber auch mit wem arbeiten Sie in den anderen Amtsbereichen der Verwaltung zusammen?
Lassen Sie mich noch eins ergänzen, weil ich habe eine wichtige Seite des Jugendamtes noch nicht beschrieben. Was ich jetzt bis jetzt beschrieben habe, die sozialen Dienstleistungen macht ungefähr die Hälfte des Personalpotenzials des Jugendamtes aus. Die meisten Menschen, die eine solche Unterstützung nicht von uns brauchen, haben mit uns aber auf ganz anderen Gebieten zu tun, nämlich wenn sie eine Vaterschaft beurkunden wollen, wenn sie Unterhaltsvorschuss benötigen, weil einer der Elternteile in der Unterhaltsleistung ausfällt, wenn sie Elterngeld beantragen, wenn sie sich beraten lassen müssen, so wie sie das machen, gerade wenn beide Elternteile die Elternzeit nehmen wollen, wenn es nur Unterstützung des Kindes, die Durchsetzung der Kindesrechte durch eine Beistandschaft geben soll, all das sind auch Bereiche, die wir eher unter Verwaltungsdienstleistung oder finanzielle Dienstleistung zusammenfassen, also wo es ja eher ums pure Überleben, um Sozialleistungen für Familien geht, beziehungsweise für deren Kinder. Auch das macht ungefähr die andere Hälfte des Jugendamtes aus. Also von den 350 Mitarbeitern kann man sagen, sind so 175 auf der Seite der Verwaltung und Bewirtschaftung und ungefähr so 175 auf der Seite der sozialpädagogischen Dienstleistung. Wichtige Kooperationspartner sind einmal das Gesundheitsamt, in vielen Bezügen auch das Sozialamt. Mit dem Gesundheitsamt haben wir eine sehr enge Verbindung, weil gerade in der Zeit des frühen Aufwachsens, also von 0 bis 6, geht eigentlich nichts ohne die Verbindung zum Gesundheitsamt. Das fängt mit Familienhebammen an, setzt sich mit den Ergebnissen der U-Untersuchungen fort und endet dann immer so ein bisschen im Bereich der Vorschul- oder der Einschulungsuntersuchung, weil genau da nochmal letztmalig dann geguckt wird, wie ist dieses Kind zu einem Schulkind geworden und ist es in genügender Weise auf die Schule vorbereitet. Wenn es das nicht ist, müssen wieder solche Institutionen wie Kindertagesstätten oder eben vorschulische Sprachförderung organisiert werden, um die Kinder gut und sicher für die Schule vorzubereiten. In der Schule betreiben wir die früher sogenannten Horte, heute die EFAP-Einrichtungen. Auch dafür übernehmen wir Verantwortung und wir arbeiten dann in der Schule eng zusammen mit den sozialen Unterstützungssystemen, die dort agieren, die Schulsozialarbeit, die zwar berlinweit finanziert sind, aber mit dem, wo sie die Anknüpfungspunkte in ihrem Kiez finden, wo sie und auf welche Leistungen der freien Träger der Jugendhilfe sie zurückgreifen können, wo sie die richtigen Ansprechpartner im Jugendamt finden. Das alles sind Themen, wo sie viel Koordination und Unterstützung brauchen, so dass alles, was an Jugendsozialarbeit in Schule gemacht wird, dann letztendlich auch vom Haus Jugendamt aus koordiniert werden muss. Und damit ist unser zweitwichtigster sozusagen Ansprechpartner die Schule. Dann arbeiten wir mit unterschiedlichen Fachdiensten zusammen, wie dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst, auch mit der Schulpsychologie, also dem SIBUZ und anderen. Das ist ein sehr komplexes Kooperationsverhältnis, was sich auch ein bisschen daraus ergibt, dass natürlich die Struktur in jeder Region auch so ein bisschen unterschiedlich ist. Wir haben zum Beispiel im Norden, das umfasst den Schöneberger Norden, Schöneberger Süden und Friedenau, eine sehr komplexe Trägerstruktur. Da ist der Koordinationsaufwand dann auch ein sehr hoher. Da muss man sehr unterschiedliche Koordinationsebenen und Runden organisieren. In Mitte und im Süden ist die Trägerlandschaft nicht ganz so divers. Und dadurch muss da auch viel koordiniert werden, aber die Anzahl der Kooperationsträger ist nicht ganz so groß.
Und Sie jetzt als Leitung des Jugendamtes, Sie haben ja gesagt, 350 Mitarbeitende. Mit wem haben Sie da zu tun? Kennen Sie die alle oder ist es dann doch eher, dass Sie sozusagen mit weiteren Leitungskräften hauptsächlich zu tun haben?
Es wäre vermessen zu behaupten, ich kenne sie alle. Ich hoffe, ich habe sie alle schon einmal gesehen. Ich mache sehr regelmäßig, zur Zeit aller Vierteljahre, wenn wir sehr bewegte Zeiten haben, so wie in den letzten 2-3 Jahren, dann auch häufiger eine Begrüßungsveranstaltung mit neuen MitarbeiterInnen. Deshalb meine Hoffnung, dass ich sie alle wenigstens schon mal gesehen habe und sozusagen eine Gesichtserinnerung habe, wenn sie mir über den Weg laufen, ohne natürlich jeden seinen Bereich oder auch seine sogar namentlich zuordnen zu können. Ansonsten habe ich mit 12 Menschen zu tun, die die nächste Leitungsebene bilden. Das heißt, die Bereiche bei mir leiten. Das ist einmal der Bereich Tagesbetreuung, dann der Bereich Familienservice, zu dem halt der Unterhaltsvorschuss, Elterngeld und die Beistände und auch die AmtsvormünderInnen gehören. Dann sind das die 3 Regionen. Da gibt es eine sehr intensive Zusammenarbeit. Da sind es eher 6 Leitungskräfte, mit denen ich zu tun habe, also sowohl mit den Regionalleitungen als auch mit den RSD-Leitungen. Ich habe eine Z-Gruppe, die sich um Grundsatzfragen kümmert, die Haushaltsfragen erledigt und sich ums Personal bei mir im Haus kümmert. Es gibt 2 fachsteuernde Bereiche. Das ist einmal ein Bereich, der sich um die ganze Frage Jugendförderung und Familienförderung kümmert und ein Bereich, der sich um die Fragen von Hilfen zur Erziehung und alle angrenzenden Themen kümmert. Es gibt einen Teilhaberfachdienst, der neu eingerichtet worden ist, der mir direkt untersteht. Und damit habe ich so mit dessen Leiter zu tun. Und es gibt 2 Stabsstellen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, neue Mitarbeiterinnen, die Sie probieren dann so in solchen Begrüßungssachen wenigstens mal zu sehen. Wie ist die Personalsituation im Jugendamt? Ich weiß ja aus den vorigen Folgen unseres Podcasts, dass wir Bereiche haben, wo es sehr eng wird. Wie ist es bei Ihnen? Suchen Sie?
Wir suchen in allen Bereichen sehr intensiv. Als ich gekommen bin 2015, war das insgesamt ein Teil der Verwaltung, der ganz gut aufgestellt war. Es gab nicht genügend, aber es gab Mitarbeiter. Es waren fast alle Stellen, die da waren, besetzt. Es gab eher das Problem, das hat ein bisschen was mit der Historie Berlins zu tun, dass wir einen Stellenbedarf hatten. Das hat sich dann relativ schnell geändert. Also die Einsicht, dass wir gerade im Bereich der sozialpädagogischen Arbeit mehr Stellen brauchen, hat politisch relativ schnell gegriffen und ist auch dann umgesetzt worden. Aber die Menschen waren nicht da. Und ganz viele von denen, als ich gekommen bin, haben mittlerweile den Arbeitsbereich verlassen, weil sie in Ruhestand gegangen sind, weil sie in Rente gegangen sind. Wenn man das an den Menschen sieht, mit denen ich jetzt unmittelbar zusammenarbeite, dann ist es nur noch meine Stellvertreterin, die zur gleichen Zeit die Jugendhilfeplanerin ist, die noch da ist. Alle anderen sind komplett einmal ausgetauscht, sprich alle in Ruhestand gegangen. Stimmt nicht, eine Kollegin hat uns in Richtung Senatsverwaltung verlassen, aber alle anderen sind tatsächlich in Ruhestand. Das zeigt so ein bisschen den Gesamtprozess. Wir haben einen wirklich massiven Generationsbruch hinter uns. Es ist jetzt so, dass gerade in den sozialpädagogischen Diensten nur noch berlinweit im Durchschnitt 1/3 erfahrene Kräfte arbeiten. Und mit einem erfahrener Kräfte meinen wir hier Menschen, die länger als 3 Jahre in dieser Tätigkeit stehen. Alle anderen sind im Laufe der letzten 3 Jahre beziehungsweise im Laufe des letzten Jahres hinzugekommen. Das macht ein großes Problem. Wir haben auch lange nicht alle Stellen, die wir haben und die nach einem berlinweit konzertierten Schlüssel in unserem Fall berechnet werden. Also wo auch ich sagen kann, ich habe Bedarf an diesen Menschen. Wenn alle Mitarbeiterinnen in Ruhe und auch in der umfassenden Qualität, mit der die Arbeit erledigt werden soll, arbeiten können sollen, dann müsste ich sozusagen noch weitere 15 Stellen mit Sozialpädagoginnen oder Menschen mit einer ähnlichen Ausbildung und einer Erfahrung in der sozialpädagogischen oder sozialarbeiterischen Tätigkeit besetzen. Das ist ein großes Problem. Wir kämpfen sehr um neue MitarbeiterInnen in diesem Bereich. Das betrifft leider auch mittlerweile den Bereich der Jugendarbeit, der Kinder- und Jugendarbeit. Da werden die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die wir haben, auch von SozialpädagogInnen geleitet. Und die Mitarbeiter sind im Wesentlichen ErzieherInnen. Und auch bei denen haben wir einen hohen Nachbesetzungsbedarf und können trotz andauernd laufenden Ausschreibungen, sodass wir 4 bis 5 Verfahren im Jahr auch zum Abschluss bringen können, nicht alle Stellen besetzen. klar, dadurch haben wir viele junge MitarbeiterInnen, sowohl Mitarbeiter als auch Mitarbeiterinnen, die kriegen Kinder und das ist gut so, das werden wir ihnen auch nicht ausreden, ganz im Gegenteil. Führt aber eben dazu, dass wir in der tatsächlichen Anwesenheit der Stellen dann noch ein sich verstärkendes Problem haben. Das werden wir eben Menschen in der Elternzeit haben. Und wenn es insgesamt zu wenig Fachkräfte gibt, dann bewirbt sich auch keiner auf eine Elternzeitvertretung. Also das macht so ein Probleme haben ja dummerweise die Eigenart, sich sozusagen gegenseitig zu verstärken oder sich selbst zu verstärken. Das zeigt sich hier ganz besonders. Wir versuchen mit allen Mitteln gegenzusteuern. Wir haben einen dualen Studiengang entwickelt und haben in unserem eigenen Bestand 10 dual Studierende in unterschiedlichen Jahren jetzt, haben ihn selber mitentwickelt, waren auch beim Pilotstudiengang dabei und die Kolleginnen, die den Pilotstudiengang absolviert haben, sind mittlerweile in der Berliner Verwaltung, eine davon auch bei uns im Jugendamt, im regionalen Sozialdienst tätig. Ein gelingendes Konzept. Wir gehen zu jedem Berlin-Tag. Ich finde immer wieder Menschen, die bei aller Arbeitsbelastung sich dann da an einem Tag am Wochenende hinstellen und sehr begeistert allen Nachfragenden, allen Arbeitssuchenden erklären, wie toll es ist, im Jugendamt und insbesondere auch im regionalen Sozialdienst zu arbeiten, sind immer sehr wichtige und auch gute Veranstaltungen, die da stattfinden. Wir inserieren mittlerweile unsere Stellen auch in sozialen Netzwerken, um sagen auch Menschen zu erreichen, die halt keine Amtsblätter oder Fachzeitschriften der klassischen Art lesen und versuchen dann auf diese Art und Weise dieses Problems Herr zu werden. Wir haben auch Besetzungsbedarf in Verwaltungsbereichen, in der wirtschaftlichen Jugendhilfe, in den anderen genannten Bereichen, also Unterhaltsvorschuss, Elterngeld, Tagesbetreuung. Da ist das Problem nicht ganz so groß, aber wir besetzen sozusagen permanente in diesen Bereichen auch Stellen nach und versuchen auch da viel mehr als in den Vorjahren auf Quereinsteigende zuzugehen.
Also liebe Zuhörende und Zuhörer, wenn Sie jetzt denken, das klingt alles ganz schön spannend, was Herr Schwarz von der Arbeit im Jugendamt erzählt. Unser Slogan, dein Platz ist hier, könnte auch für Sie in Erfüllung gehen. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Sie haben ja vorhin erzählt, Sie haben doch ein relativ bewegtes Berufsleben mit vielen Stationen, dadurch, dass das ja auch oft so zeitlich finanzierte Projekte waren mit immer wieder Wechseln. Ist das jetzt Ihre Endstation oder haben Sie noch Pläne weiterzugehen?
Also ich habe momentan keinen Plan, woanders hinzugehen, was nicht heißt, dass ich bin ein neugieriger Mensch und lieb auch so ein bisschen Aufregung. Also wenn irgendwas daherkommt, von dem ich glaube, dass es nochmal was ganz Besonderes, was ganz Aufregendes und auch was Hochinteressantes wäre und ich auch noch an der richtigen Stelle wäre, würde ich drüber nachdenken. Im Augenblick gibt es ganz viele Gründe, hier zu bleiben. Also ich bin jetzt sehr gut in dem Kiez, in dem ich wohne, der nicht in Tempelhof-Schöneberg ist, aber ganz in der Nähe, also fast an der Grenze. Sehr gut angekommen. Meine Enkel sind zwischen 4 und 16 Jahre so. Meine Enkelinnen natürlich. Ich habe sowohl Enkel als auch Enkelinnen. Und sind alle in Berlin. Das hält mich durchaus auch hier. Aber ich habe auch einen Sohn in Kiel und auch da also für die Pläne mal wieder in die Nähe der Küste zu ziehen, ist auch das eine wichtige Perspektive.
Es bleibt also spannend. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist ein zentrales Thema in dieser Legislatur und auch deshalb gibt es ja diesen Podcast. Wo gibt es da einen Zusammenhang mit der Beteiligung von Bürgerinnen und ihrer Arbeit, Herr Schwarz?
Die wichtigsten Bürgerinnen und Bürger für mich sind natürlich Kinder und Jugendliche. Das heißt, wenn es um Beteiligung geht, gucken wir natürlich zuallererst auch dahin, was wären wir für ein Jugendamt, wenn wir uns nicht vergewissern würden, dass das, was wir tun und das, was wir vorhaben, auch das ist, was Kinder und Jugendliche in diesem Bezirk eigentlich wollen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Dieser Bezirk hat ein fast schon tradiertes Kinder- und Jugendparlament, das gespeist wird von Kindern und Jugendlichen aus Schulen, aber auch aus Jugendfreizeiteinrichtungen. Das heißt, es gibt jedes Jahr eine Wahl dieses Parlaments, in denen mehr als 100 Kinder sitzen dann und gemeinsam beraten. Es gibt einen sehr aktiven Vorstand. Sie haben es geschafft, über viele Jahre hinaus formale Rechte gegenüber der BVV zu haben. Also sie die Anträge, die sie beraten und die sie einbringen, müssen von der BVV aufgenommen und bearbeitet werden, gehen in die Fachausschüsse, werden beraten und dann dort auch unter Teilhabe des Parlaments entschieden. Sie sind in der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus unterwegs, um ihre Erfahrungen zu teilen, weil in der Komplexität, in der unser Kinder- und Jugendparlament arbeitet und sich in politische Entscheidungen einmischt, ist das schon was Besonderes. Und da haben wir eben schon ein paar Jahre Erfahrung gesammelt und die Erfahrungen werden gerne geteilt. Ist aber auch eine Truppe, die wahnsinnig aktiv ist, wenn es darum geht, ein Kinderfest zu gestalten, Position zu beziehen auf allen möglichen öffentlichen Veranstaltungen, wo es um Kinder und Jugendliche und insbesondere auch deren Rechte geht. Die Rechte von Kindern und Jugendlichen sind auch immer ein wichtiger Link, wenn es um die Hilfen zur Erziehung oder auch um Unterstützungssysteme im Bereich der sozialen Tätigkeiten des Jugendamtes geht. Weil es geht immer irgendwie um Kinder und Jugendliche, die mit ihren Eltern nicht mehr klarkommen, mit der Schule nicht mehr klarkommen, mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder ähnliche Bereiche. Und es gibt viele mittlerweile gut erarbeitete Methoden der sozialpädagogischen Diagnostik. Es gibt Methoden, wie man auf bestimmte Probleme reagieren kann. Wichtiger Bestandteil ist aber immer, oder sozusagen Grundlage ist aber immer, dass wir wissen, was will eigentlich der Jugendliche in der Situation oder das Kind in der Situation, und dass es gerade geraten ist und mit der Situation die Familie oder auch der Jugendliche selber nicht so gut alleine klarkommt. Also genau hinzuhören und sich die Zeit dazu zu nehmen, zu wissen, was wünscht sich dieser Jugendliche, wie stellt er sich die nächsten Wochen, Monate, Jahre oder auch seine Zukunft vor, und erst dann zu entscheiden, was wäre der richtige Umgang, die richtige Idee, die richtige Unterstützung oder auch formale Hilfe, um dorthin zu kommen. Wir sind im Jugendamt, glaube ich, der einzige, so ein bisschen noch der Teilhabefachdienste, aber auch der ist ja für Kinder und Jugendliche im Jugendamt angesiedelt, aber der einzige soziale Dienst, der einen so weiten Gestaltungsspielraum hat, also der wirklich sagen kann, wir mit unserer Fachmeinung und dem Wissen darüber, was Kinder, Jugendliche, Eltern, Sorgeberechtigte wünschen, können eine Bedarfsfeststellung machen und können individuell zugeschnittene, sozusagen maßgeschneiderte Hilfeangebote entwerfen und auch finanzieren. Das ist dann immer auch eine Frage der formalen Bewilligung, die den Kindern und Jugendlichen wirklich weiterhelfen. Das gibt meinen Mitarbeitern großen Gestaltungsspielraum, setzt aber genau diesen Anspruch daran, verständlich, klar und umfassend zu informieren, Kinder und Jugendliche und deren Familien, auf ein sehr hohes Level. Also der Anspruch ist schon sehr hoch, hier jeden, der von einem Problem, von einem Unterstützungsbedarf betroffen ist, auch wirklich mitzunehmen und zu hören.
Wenn man das nochmal auf einer abstrakten Ebene formulieren würde, woran kann man das Gelingen von Beteiligung festmachen? Was sind die Determinanten, damit Beteiligung gelingen kann?
Also man muss, glaube ich, wirklich Formen der Beteiligung finden, die alle Jugendlichen umfassen, auch die Jugendlichen, die nicht klassischerweise sich in den Einrichtungen des Jugendamtes aufhalten. Also klar, wir haben in jedem Jugendfreizeitzentrum eine Stammbesucherin, so im Umfang von, je nach Größe der Einrichtung, 30 bis 150 Kindern und Jugendlichen. Von denen wissen, glaube ich, die Sozialarbeiter und die Erzieher, die dort arbeiten, sehr gut, was die sich wünschen, was die sich vorstellen und was sie noch bräuchten. Wir haben ein ziemlich komplexes System von Straßensozialarbeit in Berlin. Das wird zwar von freien Trägern ausgeführt, aber die arbeiten im Wesentlichen in unserem Auftrag oder in Absprache mit uns und durch uns finanziert. Und auch da wächst uns ganz viel Wissen zu, wo entsteht eine Jugendkultur, wo entsteht eine Initiative, wo sind Jugendliche auf der Straße, die einen Raum suchen, die einen gewissen Schutz für ihre Ideen brauchen und tragen das an uns heran. Wir haben versucht, über eine sehr systematische Kinder- und Jugendbefragung, über Sozialraumanalysen, gerade an die Kids ranzukommen, die nicht klassischerweise in den Einrichtungen sind. Wir haben auch unsere Sozialarbeiterinnen in den Einrichtungen befragt, aber vor allem auch Kinder und Jugendliche in Schulen. Da kriegt man sie ja irgendwie alle. Und über soziale Medien klassischerweise versucht, die Jugendszenen zu erreichen, die für uns vielleicht nicht offenkundig sichtbar sind. Das haben wir in allen sieben Bezirksregionen, allen 7 Kiezen gemacht und haben jetzt eine gute Grundlage gehabt, um den ersten Jugendförderplan zu erstellen, den wir dann wieder mit den formalen Beteiligungsorganisationen, sprich mit dem Kinder- und Jugendparlament zum Beispiel, gemeinsam besprechen. Also insofern ist, glaube ich, ein wichtiger Standard von Beteiligung, da nicht formal in papierenden Fragebogen rumzuschicken, der dann mal irgendwo abgekreuzt werden kann, sondern an den unterschiedlichsten Orten und auf die unterschiedlichste Art und Weise Kinder und Jugendliche zu befragen und zu beteiligen. Da gibt es gute Ideen auch im Bereich der Stadtentwicklung. Da ist in Lichtenrade gerade ganz viel gemacht worden, als es um die Mälzerei ging, als es um die Neugestaltung der Bahnhofstraße ging. Da gibt es so Methoden wie Kiezspaziergänge, mit Kindern darüber zu reden, wo sind Lieblingsräume, wo sind Angsträume, sie das darstellen zu lassen, Projektwochen in den Schulen dazu zu nutzen. Da gibt es ein sehr weites Spektrum. Aber wichtig ist immer zu sagen, ich muss irgendwie eine Methode finden, um nicht nur an einige ausgewählte Jugendliche ranzukommen, sondern ein weites Bild zu kriegen, auch von den Kids, von denen ich vielleicht nicht so genau weiß, wie sie ticken und was sie eigentlich wollen. Großes Problem bilden da sicherlich Kinder und Jugendliche, die in Familien mit migrantischem Hintergrund aufwachsen, weil da es da immer noch Szenen gibt, die es nicht gewöhnt sind, öffentliche Einrichtungen als Orte, an denen sie sich betätigen können, wahrzunehmen, sondern ganz andere Orte suchen. Und auch darüber müssen wir wissen und auch wir müssten auch wissen, sagen, was wollen sie, was wollen deren Familien und was wäre eine gute Unterstützung für die. Stadtteilmütter sind da auch eine gute Ebene, um genau an diese Fragestellung heranzukommen.
Wo geht das hin in Ihrer Vorstellung? Was stellen Sie sich vor, wo steht Berlin, Ihr Amtsbereich, aber auch andere Bereiche, in der nächsten Legislatur, wenn es um das Thema Beteiligung geht? Was sind da vielleicht auch Ziele, die man jetzt entwickeln sollte, um vielleicht auch solche gute Vorbilder wie das Jugendamt auf andere Bereiche zu übertragen?
Also was sozusagen allgemeine, also so gesellschaftliche Beteiligung betrifft, glaube ich, sind wir im Jugendamt ganz gut aufgestellt, weil wir gut gesetzlich ausgestattet sind. Wir sind ja der einzige Bereich, der einen Ausschuss zur Seite gestellt bekommen hat, den Jugendhilfeausschuss, der die Kompetenzen eines Finanzausschusses, eines Hauptausschusses hat. Also im Rahmen der insgesamt in der Haushaltsplanung zur Verfügung gestellten Mittel entscheidet nicht das Amt alleine und entscheidet nicht formale Gesetzgebungen über die Mittel und ihren Einsatz für das Umsetzen bestimmter Zwecke, sondern es gibt einen Ausschuss, der da mitredet, der die Strategie der Jugendhilfe im Bezirk mitbestimmt und in alle wichtigen Entscheidungen einzubeziehen ist. Das ist eine Sonderstellung des Jugendhilfeausschusses. Sowas würde ich mir auch in vielen anderen Bereichen wünschen, weil es ist für öffentliche Verwaltung auch ein sehr wichtiges Korrektiv. Wenn da so ein Ausschuss ist, wenn da zum großen Teil ja auch LaienpolitikerInnen sitzen, im Jugendhilfeausschuss ist es ja auch so, dass ein Teil wirklich der BVV-Abgeordnete sind und ein Teil sind halt Bürgerdeputierte beziehungsweise von freien Trägern oder wichtigen Organisationen der Jugendhilfe entsandte Personen in diesen Ausschuss. Dadurch ist es eine sehr lebendige und sehr fachliche Diskussion in diesem Ausschuss und sie nimmt Einfluss auf das, wie sich der Bezirk in diesem Feld entwickelt. Finde ich ein gutes Beispiel. Klar können wir da auch noch besser werden. Manchmal wünsche ich mir tatsächlich Diskussionen im Jugendhilfeausschuss kritischer, nachfragender, auch durchaus in Frage stellender. Für mich ist es ein wichtiger Stachel im Fleisch einer öffentlichen Verwaltung. Und so eine formale Funktion, mit so einer formalen Zuschreibung würde ich auch anderen Ausschüssen wünschen, die immer eher darum kämpfen müssen, dass sie auch einen echten Einfluss auf das nehmen können, was die Verwaltung macht. Was ich mir auch noch vorstelle, ist, dass wir sowas wie das Kinder- und Jugendparlament, und das ist, glaube ich, auch ein Wunsch des Kinder- und Jugendparlaments selber, wir sind ja als Bezirk schon relativ groß mit 350.000 Einwohnern und einer entsprechenden Zahl von Kindern und Jugendlichen, dass wir das auch noch ein bisschen runterbrechen können auf eine regionale Ebene und vielleicht künftig Formen der direkten Demokratie, wie sie Kinder und Jugendliche erkennen, die wissen ja, die haben Schulsprecher, also sie haben ja auch in Schulen schon ein relativ weitgehendes Mitspracherecht. Die haben andere Formen, auch Entscheidungen für sich als Jugend letztendlich zu finden, die auch Einfluss nehmen zu lassen. Dazu gehört nicht zuletzt auch eine deutliche Herabsetzung des Wahlalters, sie also auch ernst zu nehmen in der politischen Willensbildung, die ist ganz bestimmt auf alle Fälle bei 16-Jährigen, ich denke fast auch schon bei 14-Jährigen gibt und ihnen die Chance zu geben, in der parlamentarischen Demokratie auch tatsächlich eine Rolle zu spielen, wäre für mich auch ein wichtiger Schritt. Wäre eine schöne Vision für die nächste Legislatur, zumindest das Wahlalter für die kommunalen Entscheidungen runterzukriegen.
Herr Schwarz, die Folge mit Ihnen war ein bisschen wie Ihre Biografie. Wahnsinnig spannend, unglaublich viel Inhalt. Ich bin wirklich beeindruckt. Jetzt kommen wir noch mal zum Schluss. Da gibt es jetzt immer noch die Standardfrage zum Schluss. Hören Sie selbst eigentlich auch Podcasts?
Ja, ich höre Podcasts, insbesondere so zur tagespolitischen Themen, also ohne jetzt einen Sender nennen zu wollen, ich höre sehr gerne Wach und Wichtig, finde ich ein toller Podcast, auch mit einem tollen Moderator. Ja, und ich höre auch relativ viel Hörbücher, also sozusagen, das sind ja keine Podcasts, aber sozusagen, die höre ich auch gerne. Da muss ich aber zugeben, allerdings gern zum Einschlafen, was dann auch passiert.
Und wobei hören Sie Podcasts? Also ich höre die ja aber beim Kochen.
Nee, ich eher viel beim Zugfahren. Also ich bin nach wie vor auch noch viel unterwegs, weil ich durchaus mich auch engagiere, insbesondere für das Thema, wie gehen wir mit Kindern und Jugendlichen mit sinnesgeistigen, körperlichen Beeinträchtigungen um. Da bin ich in der ganzen Bundesrepublik unterwegs in unterschiedlichen Situationen. Das führt mich immer wieder in die Situation, auch schon mal 3-4 Stunden im Zug zu sitzen und dann ist ein Podcast fertig.
Haben Sie noch was, was Sie unserem Podcast mit auf den Weg geben wollen? Wir sind ja heute sozusagen in der Halbzeit der ersten Staffel. Folge 6 war das jetzt. 6 kommen noch.
Bleiben Sie dabei. Ich finde es spannend. Ist ja auch für mich nochmal interessant gewesen, einfach so in Verbindung zu setzen. Wo kommst du her? Wo steckst du gerade? Und wie lange willst du hier stecken bleiben? Finde ich, waren gute Fragen. Und die Idee, ein bisschen ein Bild zu geben, wie lebendig, wie aufregend Verwaltung sein kann. Auch in meiner Verwaltung arbeiten viele Beamte und sie sind nicht das, was man sich im weiten Feld unter Beamtentum vorstellt, sondern es sind ganz viele lebendige, sehr engagierte, sehr über die Grenzen ihres eigentlichen Arbeitsauftrags hinaus wirkende Menschen, die ich hier erlebe. Und freue mich über jeden, der sagt, okay, kann ich mir vorstellen, mache ich auch und packe ich meins mit drauf.
Herr Schwarz, dann vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ich bedanke mich.
Ich rede mit. Der Podcast aus dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg ist eine Produktion der Stelle für Koordination und Beteiligung. Idee, Planung und Umsetzung Ulrich Binner.